TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Vorab, ich wünsche euch allen ein gesundes, entspanntes und total schönes 2025 und danke, dass du dich bzw. ihr euch immer wieder einschaltet. Das neue Jahr liegt vor uns und damit auch viele neue Podcasts. Ich freue mich sehr drauf. Aber was geht mir zu unserem heutigen Thema durch den Kopf? Ihr kennt sie sicherlich alle, das Big Monster, ein Fahrgeschäft, welches auf unseren Kirmesveranstaltungen auf den jährlichen Marktplätzen nie fehlt und gut besucht wird. Ein Karussell mit dem Kopf eines Kraken und gefühlten 10 Krakenarmen, die jeweils immer noch 4 Wagen pro Arm bewegen. Woran erinnert mich das? Nein, ich bin nicht verwirrt und habe den Jahreswechsel auch gut überstanden. Ganz im Gegenteil. Immer wenn ich gerade dieses Fahrgeschäft sehe, denke ich an unsere vielen TFAs, die Tag ein, Tag aus alles am Laufen halten bzw. die Praxisbälle in der Luft halten. Und ich betone, ihr seid alle in keiner Weise ein Big Monster im negativen Sinne, ganz im Gegenteil. Aber für die tägliche Praxisarbeit bräuchtet ihr eigentlich wirklich 10 Arme und in passender Zahl dazu die Hände. Und übertreibe ich oder sieht so die Realität aus? Ein klares Ja. Ihr leistet Monsterarbeit. In den Praxen und Kliniken und dafür zahlt ihr manchmal oder auch häufiger einen hohen persönlichen Preis. Damit ihr für all die anspruchsvollen Situationen im kommenden Jahr 2025 bestmöglich gerüstet seid, habe ich mir die bekannte Tierärztin, Kommunikationstrainerin, Redakteurin, Mutter und Oma, Frau Antje Blättner, zur Seite geholt. Ich glaube, vorstellen muss man sie bald gar nicht mehr, da die liebe Antje aus der TFA- und Tierärztewelt nicht mehr wegzudenken ist und sie einen Kommunikationsfelsen in der tiermedizinischen Brandung darstellt. Hallo, liebe Antje.
Oh, hallo, liebe Claudia. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und diese wunderbare Vorstellung geht runter wie Öl. Schön. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ganz besonders, weil es um TFA geht und das ist mir eine echte Herzensangelegenheit.
Das ist schön zu hören, Antje. Und damit würde ich auch gleich gerne mal so in das neue Jahr einsteigen mit dir. Was würdest du dir nicht vornehmen, zum Beispiel als guten Vorsatz oder ähnliches, damit es gut laufen könnte in 2025?
Jo, Claudia, das ist total witzig. Man ist ja programmiert auf gute Vorsätze, so wie mehr Sport, mehr Gemüse und all den ganzen Kram, den man schon, ich mit meinen Jahren schon ein paar Jahrzehnte immer mal wieder ausprobiert hat. Rauchen ist nicht mein Thema, muss ich nicht. Aber ich habe tatsächlich überlegt, anlässlich deiner Frage, und was ich mir nicht vornehme, ist weniger arbeiten, weil das klappt einfach nicht. Also ich habe eine ganz gute Work-Life-Balance und dann habe ich das für mich alles schön geregelt. Und dann kommt was Interessantes um die Ecke, wie zum Beispiel dieser Podcast. Und dann ist es schon wieder vorbei.
Und ich bin so froh, dass du hier bist, weil du hast gerade selber gesagt, du nimmst dir nicht vor, weniger zu arbeiten. Das ist so eine tolle Brücke zu unserem Thema, weil ich denke, das ist das, was uns in den Praxen und Kliniken auch entgegenkommt. Und ich will dir ein Beispiel nennen. Mich hat im letzten Jahr eine Aussage der Sprechstundenhilfe meiner Hausärztin betroffen gemacht und diese möchte ich gerne einmal wiedergeben. Und zwar, sie sagte, wir werden zum Teil bedroht, also körperlich. Da bin ich wirklich sprachlos gewesen. Und was rätst du den tiermedizinischen Fachangestellten in solchen Momenten in den Tierarztpraxen, wenn ein Tierhalter, eine Tierhalterin eskalieren sollte?
Das macht mich auch sehr betroffen, Claudia. Finde ich schön, dass du das aufgreifst, wenn ich das irgendwo lese oder auch höre und ich höre es auch und es scheint irgendwie zuzunehmen. Und das ist ganz schrecklich. Und in solchen Fällen ist es natürlich total wichtig, die eigene persönliche Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, möglichst sich jemand an die Seite zu holen oder wenn es wirklich eng wird, dann tatsächlich auch aus dem Raum zu flüchten. Meistens ist man ja in der Praxissituation hinter einem Tresen, der auch so ein bisschen eine Barriere darstellt. Aber wenn es wirklich eng wird, wenn einer einen körperlich bedroht, versuchen aus dieser Fluchtstarre, die dann einsetzt, rauszukommen und abzuhauen. Die andere Variante ist, wenn der oder diejenige noch einigermaßen zugänglich ist, zu signalisieren, dass man das Anliegen an sich verstanden hat. Ja? Nicht, dass man einverstanden ist mit diesem unmöglichen Benehmen, aber dass man die Aussage, ich bin verärgert, weil oder keine Ahnung, ernst genommen hat und sich grundsätzlich auch bemühen will, nur nicht in diesem Ton. Da kann man zum Beispiel sagen, ich kann sehen, dass Sie verärgert sind oder ich kann nachvollziehen, dass das für Sie eine blöde Situation ist oder so irgendwas in der Art. Das ist auch deeskalierend, weil es demjenigen sagt, okay, ich werde wahrgenommen mit meinem Problem. Und dann kann man natürlich auch noch, wenn das dann die Situation erlaubt, eine Lösung anbieten. Ja, also die Lösung darf nicht aussehen, wie setzen Sie sich mal dahin, ich komme gleich zu Ihnen, weil das ist eher eskalierend statt deeskalierend. Also demjenigen signalisieren, ich kümmere mich, gib mir nur einen Moment Raum. Wenn das nicht geht und wenn es wirklich körperlich wird, dann auch die Polizei einschalten, nicht zögern. Es gibt wirklich gar keinen Grund, so etwas auszuhalten, zu dulden, zu tolerieren. Da wird eine Grenze überschritten und das geht nicht. Wichtig auch, was ich euch empfehlen möchte, ist, das Thema in der Praxis zu thematisieren, nachzubereiten und eventuell eine Schulung anzuleiern, zu organisieren. Ich meine auch Polizei und es gibt Verbände, die kommen und dann zeigen, wie deeskalierendes Verhalten tatsächlich geht. Das wäre meine Empfehlung noch.
Wertvoll, danke dir. Ich denke einfach auch, dass wirklich dieser Selbstschutz, der steht auch ganz weit oben, weil in einem gewissen Rahmen kann ich eben halt agieren und kann auch den Tierhalter, die Tierhalterin annehmen und versuchen aufzufangen. Aber da werden ja eben halt dann auch Grenzen überschritten, ganz klar.
Genau.
Antje, abgesehen von diesen sehr bedrückenden und inakzeptablen Situationen, gibt es aber auch eine Reihe anderer herausfordernder Probleme in den Praxen und Kliniken, zum Beispiel die des Zeitmanagements. Welche Kommunikation kann, muss, darf die tiermedizinische Fachangestellte, der tiermedizinische Fachangestellte wählen, wenn alles zu viel ist, vor allem gegenüber zum Beispiel der Geschäftsleitung?
Das nächste schöne Brennpunktthema.
Ja,
da sage ich ganz bewusst wir, Praxisteams. Allerdings möchte ich da gerne meine Kolleginnen und Kollegen etwas mehr in die Pflicht nehmen als meine lieben TFA. Denn häufig sind TFA durchaus in der Lage, ein gutes Terminmanagement zu machen, das dann durchkreuzt wird von meinen lieben Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, es werden Termine gemacht, die einfach von vornherein unrealistisch sind. Und dann werden in diese Termine noch alle möglichen Dinge reingestopft, weil der Kunde eh schon da ist. Und damit fällt dieses fragile Kartenhaus wirklich in sich zusammen und ausbaden muss das leider die TFA. Das ist natürlich wirklich nicht gut. Und auch hier möchte ich die TFA stärken, unterstützen und sagen, ihr müsst mit der Geschäftsleitung hier das offene Gespräch suchen. Auch ganz klar kommunizieren, ich schaffe das nicht mehr. Und idealerweise natürlich auch mit einem Lösungsangebot. Ne? Also es verkauft sich natürlich immer besser, wenn ich nicht nur sage, nee, es geht so nicht mehr, sondern ich kann so nicht mehr, ich möchte so nicht mehr, also können und möchten. Tatsächlich, ich will so nicht mehr. Die Positionierung, sich selber ganz klar positionieren und sagen, hier, schau mal, das und das und das können wir tun und ich kümmere mich darum. Das wäre natürlich die Idealkombination, ne? Einen Missstand aufzeigen und Lösungen anbieten.
Top, mehr habe ich dem gar nicht hinzuzufügen, Antje, super. Du merkst, ich habe so ein paar ganz brisante Fragen an dich, die
ja,
einfach
ja,
überall
ja.
aufpoppen, sage ich jetzt mal liebevoll.
Ja.
Damit
ja.
komme ich auch zur nächsten. Ich habe vor kurzem auf einer Veranstaltung einen interessanten Einwand gehört. Da wurde berichtet, dass ein sehr konservativer Chef überhaupt nicht zugänglich für die Internetpräsenz der Praxis, Online-Terminvergaben, Mailverkehr etc. war. Also er fühlte sich in seinen alten Strukturen richtig wohl. Aber die Angestellten berichteten von unzufriedenen Tierhalterinnen, Tierhaltern, die bereits ihr Leid dazu an der Anmeldung geklagt hatten. Und wie argumentiert man gegenüber, ich sage das jetzt mal ganz charmant, charakterfesten bzw. ja. konservativen Vorgesetzten? Hast du da einen Tipp?
Das ist so, als ich diese Frage von dir vorab las, um mich vorzubereiten, hatte ich ein breites Grinsen im Gesicht. Weil in der Tat, das ist eine harte Nuss zu knacken. Und es ist ja sehr schön für diesen Chef, dass er sich wohlfühlt in seinen Strukturen. Und das ist, gelinde gesagt, das ist menschlich. Ja? Menschen sind je nach Persönlichkeit. Aber die Mehrheit der Menschen sind nicht total happy mit Veränderung. Ja, sie haben gern Stabilität und so. Also die Abwehr des Chefs ist einmal Ausdruck dessen, dass er sich wohlfühlt und auch keinen Grund sieht. Wenn jetzt allerdings schon Kunden an der Theke stehen und wir wissen alle, der Kunde braucht, abgesehen davon, wenn er exploziert, wie bei Frage 1, eine gewisse Weile, bis er tatsächlich auch mal den Mund aufmacht. Ne? Also wenn Kunden da stehen, dann muss man das Ganze ernst nehmen. Und ein Ansatzpunkt habe ich mir überlegt für diesen Chef oder ähnlich gelagerte Fälle, ist mal ihn zu fragen, ob er denn bei Medizin auch so in seinen Strukturen bleibt. Also bei medizinischen Neuerungen. Nimmt er überhaupt keine neuen Medikamente, zum Beispiel auf dem NSAID-Markt oder auf dem Herzmedikamente-Markt, hat sich ja unglaublich viel getan in den letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahren. Nimmt er denn da auch noch Lanitop, oder so? Das wäre so ein Ansatzpunkt, wo man ihn so ein bisschen aufs Eis führen kann und siehst du, guck, Chef, da machst du neue Sachen und die machst du gerne und die machst du gut und da sind deine Kunden happy, weil du ihnen eben moderne Medizin bietest. So, wie wär's? Wir machen das auch mit diesen, in Anführungsstrichen, neuen digitalen Sachen und dann noch argumentieren, wenn wir es nicht tun, Kundenverlust, Umsatzverlust und so. Aber das hängt ein bisschen davon ab, wie die Persönlichkeit dieses Chefs ist, ne? Und die TFA kennt ihren Chef ziemlich gut und kann auch einsetzen, also weiß meistens, mit was sie ihn so ein bisschen locken kann, ne? Weil der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Okay? So, und dann noch, wenn man weiß, was ihm wichtig ist, zum Beispiel Medizin, könnte man die Brücke schlagen zur Änderung von Strukturen, anderen Strukturen und bitte in ganz kleinen Häppchen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das wäre sonst eine Überladung, die ihm sicherlich auf den Magen schlägt und ihm nicht gut bekommt. Ganz genau.
Zumal er ja strukturverliebt ist, ja? Die
Richtig.
bewegen sich nicht so gerne so schnell. Also, slowly.
Ja, das ist super. Antje, wir bleiben beim Thema Ignoranz. Du merkst, es ist auch so ein Thema, was ich auch eben halt nicht nur bei der Geschäftsleitung antreffe, sondern es ist ja auch häufig auf der anderen Seite der Anmeldung zu erfahren bei den Beratungsgesprächen mit den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern, dass die einfach sehr, auch hier sehr charakterfest sind. Ich formuliere das immer sehr charmant, aber ich glaube, alle wissen, was ich damit meine. Hast du vielleicht hier eine knackige, kurze Strategie, um die Tierhalterschaft doch noch zu knacken, wenn es um wichtige Beratungsinhalte geht?
Ja, und es ist tatsächlich schön, dass diese Frage jetzt nach der anderen kommt, weil auch hier geht es darum, durch die Brille des Kunden zu schauen und ihn auch zu fragen, was ist dir denn wichtig? Häufig ist es so, dass Kunden sehr charakterfest sind. Ich sage nur Bernsteinkette zum Beispiel gegen
Ja.
Zecken und Flöhe. Und wir dann schon getriggert sind. So. Logischerweise bin ich auch. Und dann sind wir getriggert und das verstellt uns aber den Blick für mögliche Lösungsstrategien. Das heißt, durch die Brille des Kunden, der irgendwie so einen Blödsinn im Internet gelesen hat und jetzt denkt, wow, geil, das ist ohne Chemie und ist total gut und uns damit konfrontiert, dann einfach atmen und fragen, was ist Ihnen denn am wichtigsten bei der Zeckenprophylaxe, der Wurmprophylaxe, dem Futter? Und dann mal schauen, was sagt denn da der Kunde? Und dann, dass die Eigenschaft des Produkts, was wir sowieso empfehlen möchten, in den Vordergrund zu stellen. Zum Beispiel, wenn er sagt, es ist total wichtig, dass mein Hund, bei der Katze ist es noch schwieriger, das Futter gerne frisst. So, wann wird ein Futter gerne gefressen? Wenn da ordentlich Eiweiß drin ist, hochwertiges Eiweiß. So, dann habe ich ein Futter mit hochwertigem Eiweiß und dann sollte ich schauen, dass ich das in meiner Beratung in den Vordergrund stelle und sage, ja, genau, deswegen empfehle ich Ihnen das, weil da haben wir super Eiweiß drin, hochwertiges Eiweiß und das macht es total geschmackig. So, also versuchen, sich auf die Wünsche des Kunden einzulassen und nicht versuchen, gegen die Wünsche des Kunden zu reden und sie zu korrigieren. Und das hat so ein bisschen dann was von Besserwisserei und das verhärtet die Fronten. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Probiert es mal aus. Es funktioniert.
Wunsch ermitteln, Bedarf anbieten. Sagen wir es doch
Genau.
mal so. Ja, genau.
Richtig.
Ja, ja,
Ja,
ja, ja.
ja.
Antje, wir haben eben schon mal ganz kurz, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, haben wir uns ja noch mal ganz kurz auch privat unterhalten und da hast du mir noch ein bisschen was aus dem Alltag erzählt, bei dir, was gerade auch so abgeht. Und das Thema Mobbing ist ja meine nächste Frage. Und das spiegelt sich ja in vielen Bereichen wieder, angefangen in Schulen, im privaten Bereich, in Vereinen, in den Medien, auf Social-Media-Plattformen und so weiter. Aber natürlich auch im Berufsleben, weil da bewegen wir uns ja jetzt gerade, kann es eben zu Spannungen und unerträglichen Situationen während des Praxisalltags kommen. Was rätst du betroffenen Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ganz, ganz wichtig, bei jedweder Spannung sich darauf zu sensibilisieren, ja, also nicht ignorieren, sondern wahrnehmen, ernst nehmen vor allen Dingen und nicht hoffen, dass ein Konflikt weggeht, weil Spannungen sind immer Hinweise auf Konflikte. Ja, und wenn ich die ignoriere, dann werden sie häufig auch körperlich. Also ich habe Bauchschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, das sind so die Klassiker, bevor ich dann in Burnout und Depression abgleite. Das heißt, wenn ich das bemerke, wirklich gleich die rote Flagge hissen, offenes Gespräch mit der Führungsebene ansprechen und sagen so, hier ist ein Problem und ich möchte es gerne lösen und dazu brauche ich dich und nicht warten.
Ja, okay. Ich habe noch so einen knackigen Punkt. Knackig kann man den, glaube ich, ganz gut nennen. Und zwar, das ist in vielen, ich sage mal, Praxen und Kliniken sicherlich der Fall, wo ein wichtiger Punkt ist halt eben, wo kann und darf eine TFA auch mal Nein sagen? Also wenn zum Beispiel die Kundentoiletten dermaßen verdreckt sind und sie trotzdem reinigen soll oder muss. Oder wenn das Babysitten der Chefetage-Nachkömmlinge zu oft und zu lange on top zum eigentlichen Praxisarbeiten dazukommt und dieses nicht mehr zu 100% erfüllt werden kann. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ich habe das auch schon erlebt. Also da wurde das Telefon ans linke Ohr geklemmt und auf dem rechten Arm war der Sprössling, der dann hin und her gewippt werden musste. Hast du hier einen Tipp, wie man da zielorientiert vorgehen kann?
Oh, das ist eine sehr gute Frage und natürlich ein bisschen heikel. Sie hat mehrere Aspekte. Auch ich hatte schon meinen Sprössling auf der Hüfte und habe versucht zu telefonieren, aber es war die eigene Praxis und der eigene Sprössling. Das ist eine komplett andere Situation. Da hätte ich mir natürlich tatsächlich jemanden auch gewünscht, der mich entlastet. Und wir haben dann auch Au-pairs eingestellt. Also alles klar. So, also die TFA ist keine Putzfrau und kein Babysitter. Und es kann natürlich sein, dass man im Team auch mal Aufgaben übernimmt aus Not am Mann oder der Frau. Und das ist dann auch in Ordnung. Also Aufgaben, die nicht eigentlich im Aufgabenbereich sind. Wenn man das machen möchte, muss man wirklich sich persönlich dafür entscheiden. Ja, abwägen, entscheiden. Und dann bitte nicht ohne Gegenleistung und nicht ohne vielleicht ein kleines Schriftstück dazu, damit das auch als Ausnahmesituation definiert ist. Und ansonsten muss die TFA nichts machen, was nicht im Arbeitsvertrag oder in ihrer Arbeitsplatzbeschreibung steht. Und das kann sie auch ganz klar so sagen. Ja, da muss sie auch, wenn das so krass ist mit Toilette und Babysitting, sich ganz klar positionieren und sagen, on top von der Leistung, die ich bringe, ich erinnere nochmal an die Monsterkrake, kann ich mir nicht noch einen 20. Arm wachsen lassen für die Toilette oder für die Sprösslinge der Chefetage. Das schaffe ich einfach nicht. Also entweder wir stellen dafür jemand ein oder ich muss mir einen neuen Job, einen anderen Job suchen. Und Mädels, sorry, auch Jungs natürlich, TFA, denkt dran, wir haben Personalmangel, das heißt euer Wert ist relativ hoch zurzeit. Ja, ihr müsst euch nicht mehr alles gefallen lassen.
Genau, der Wert ist noch viel höher, als er sowieso schon ist. Ich glaube, das ist ein schönes abschließendes Wort zu dieser Frage. Und auch wichtig, Antje, dass du das mit dem rechtlichen Hintergrund angesprochen hast, dass es eben halt nicht im Arbeitsvertrag steht. Ich glaube, das ist halt auch vielen nicht bewusst, dass sie es einfach dann machen, weil sie meinen, sie müssten es machen. Das ist wichtig. Danke, dass du das nochmal ganz kurz aufgezeigt hast. Antje, ich habe selbst in der Klinik erlebt, dass eine sehr kompetente, aufgeschlossene und engagierte Mitarbeiterin von der Geschäftsleitung nicht mehr gehört wurde und sie immer leiser wurde und irgendwann einfach gekündigt hat. Also die Besitzer, die Besitzerinnen, das restliche Personal und die Vierbeiner natürlich vermissten sie schmerzlich. Was kann ich als TFA machen, wenn ich immer leiser werde und innerlich kurz davor bin zu kündigen?
Das ist so eine traurige Geschichte, ne? Da haben wir in der Praxis oder im Team wirklich so hochmotivierte Perlen, sag ich mal, Praxisperlen, die aber daran scheitern, zum Beispiel an diesem konservativen Strukturchef, Chefin, weil natürlich ist eine gewisse Fortentwicklung des ganzen Teams wichtig. Und wenn man ewig nicht gehört und gesehen wird, dann macht das ja was mit einem. Ja, das ist wirklich nicht gut. Und wenn man so weit ist, wie du das geschildert hast, dann bleibt an sich nur, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich kündigen. Also wenn es wirklich so ist, dass in dieser Praxis, in diesem Team keine Chance ist, dass sich was ändert, dann bitte kündigen aus Selbstschutz. Ja, oder eben krankschreiben lassen, damit es finanziell nicht so hart wird. Also gibt es natürlich verschiedene Varianten, die man spielen kann. Was ich an der Stelle aber auch mitgeben möchte, ist, dann diesen wahrscheinlichen Neuanfang nutzen, dafür zu überlegen, was hat denn dazu geführt? Ich habe nämlich gerade auch einen Praxisfall erlebt, bei dem die Praxismanagerin jetzt kurz vorm Burnout steht, die wirklich die eierlegende Wollmilchsau oder die Monsterkrake ist, alles übernommen, alles geglättet, alles gemacht hat, natürlich auch immer gesagt, es geht nicht, es geht nicht, geht nicht, aber sie hat es trotzdem gemacht. Und dann haben natürlich alle anderen drumherum überhaupt keine Veranlassung, etwas zu ändern, weil läuft ja. Ja, das heißt, wenn ich tatsächlich auf Missstände aufmerksam mache, muss ich tatsächlich, jetzt mal Achtung, grobe Sprache, den Arsch in der Hose haben, das auch mich zu positionieren, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, hier ist eine Grenze. Allein aus Selbstschutz.
Prima. Ich sage jetzt gerade mal prima, weil du hast diesen wunderbaren Übergang zu meiner letzten Frage gerade gebaut. Das ist super, Antje. Und zwar wollte ich dich nämlich eigentlich fragen, aber das weißt du ja auch, was rät man betroffenen Personen, die kurz davor sind, sich also bereits vielleicht in einem Burnout sogar befinden? Weil das ist ja auch manchmal sehr schwer. Wie du schon sagst, man macht und tut und gibt nichts ab oder positioniert sich nicht. Also ich glaube, du hast es damit schon zum Teil beantwortet jetzt gerade, aber hast du vielleicht noch was Ergänzendes dazu?
Ja, das ist, geht ganz schnell bei einem Burnout, im Burnout, auf dem Weg in den Burnout oder wie auch immer. Da gibt es ja Schattierungen, ja, dauerndes Unwohlsein, Depressionen und geht so nicht weiter. Sofort zum Arzt, Krankschreibung, Therapieplatz suchen, Punkt.
Okay. Und dann noch Daumen
Mega
drücken,
ernst nehmen.
dass du einen Platz kriegst. Das ist ja noch das nächste
Ja
Problem.
gut,
Das, ne? Ja.
die kriegt man nicht sofort, aber auch da gibt es Therapieplätze, dauern ein bisschen länger. Es gibt aber auch so in vielen großen Städten so Kriseninterventionsstellen, wo man 1 bis 3 Termine, zum Beispiel Mannheim, das Fritz-Perls-Institut, also ich bin in der Nähe von Mannheim, wo man 1, 2, 3 Kriseninterventionssitzungen kriegt, um sich so weit zu stabilisieren, dass man auf einen Therapieplatz auch warten kann. Ja, es ist ein Thema.
Antje, super. Und danke für diese wertvolle Hilfestellung deinerseits. Und ich denke, es sind alles sehr, sehr wichtige Themen, also wie gesagt, Monsterthemen. Und hast du gegebenenfalls zum Ende des Podcasts noch wichtige und interessante Kontaktadressen rund um diesen Themenkomplex? Also das wäre prima, weil ich denke, du bist ja wirklich jemand, der sich damit sehr innig mit beschäftigt.
Ja, ich mache das als einmal als Organisatorin auch vom Eurokongress und als Redakteurin. Und was ich euch empfehlen kann, 2 gute Adressen, die ich so jetzt ad hoc sage, die sich um die Themen Mental Health und Notfallsituationen annehmen. Das ist zum einen die Organisation Vetivolution, eine gemeinnützige Organisation, die natürlich auch auf Sponsoring angewiesen ist. Die macht Supervision, das heißt, das ist das, was es schon länger auch in der Humanmedizin gibt. Und sie machen es auch online, wo sich Gruppen zusammentun und jetzt nicht medizinische Dinge besprechen aus dem Praxisalltag, sondern genau jene Themen, die uns potenziellerweise krank machen. Ja, also wie gehe ich mit diesem Patientenbesitzer um? Neulich hatte ich dieses komische Erlebnis und was mache ich mit meinem Chef und so weiter. Also das ist Supervision. Und Vetivolution bietet auch eine Ausbildung zum Teamcoach, Team Health, Mental Support. Also ich kann es mir nicht merken, in welcher Reihenfolge diese Vokabeln da aufploppen, aber da kann man eine Ausbildung durchlaufen, wenn man Interesse hat, um dann im eigenen Team so eine Art Ersthelfer, Krisenmanager zu sein. Das finde ich auch sehr, sehr bestechend. Und dann gibt es noch, neu gegründet jetzt, Vethilfe e.V. Die haben eine Sorgenhotline. Ja, und da kann man dann anrufen, wenn es wirklich brennt. Ja, und das ist ja eigentlich, das möchte ich jedem raten, wenn es wirklich brennt, das nicht wegspülen mit Alkohol oder sonst was. Okay, ein Gläschen Wein abends ist auch ganz schön, aber es ist keine Dauerlösung, sondern wirklich sich Rat suchen, Hilfe suchen, mit jemandem sprechen und eben unter wethilfe.org und vetivolution.org, alles mit V geschrieben, da findet ihr dann weiterführende Infos zu diesen 2 guten Quellen. Und am Eurokongress im Sommer haben wir einen Vortrag von Vetivolution und einen Vortrag zum Thema Mobbing und ein Seminar Konfliktmanagement. So, also da können natürlich nicht alle, die jetzt zuhören, rein. Aber es gibt tatsächlich mehr und mehr solche Angebote. Das finde ich total gut, weil wir brauchen die und dann müsst ihr sie halt noch nutzen, ne?
Und ich habe das Gefühl, ich habe gerade so einen dicken, fetten Blumenstrauß im Arm mit ganz vielen Optionen. Also dieses Gefühl kann ich jetzt mal gerade nur so an dich zurückspielen. Ich weiß nicht, wie es den TFA draußen geht, aber ich denke mal, du hast wahnsinnig tolle Ansätze, gute Tipps, wirklich auch tolle Adressen jetzt genannt. Und ich denke, da ist sicherlich für jeden was dabei gewesen. Also danke, Antje. Hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, mir auch. Danke, Claudia.
So, meine Lieben, gut gerüstet in das neue Jahr 2025. Das war das Ziel dieses Podcasts. Und ich hoffe, Antje konnte dir euch ein paar gute Ansätze und Strategien an die Hand geben. Und es geht locker weiter, denn im Februar wartet unser erstes kostenloses TFA-Total-Webinar in diesem Jahr auf euch. Und da wird es um das Thema Hundesport gehen. Wie immer haben wir einen externen Referenten, der gerade zu diesem Thema als Gast prädestiniert ist. Weitere Infos folgen wie immer auf den bekannten Kanälen für dich, euch. In der nächsten Folge knüpfen wir an die heutige Folge an und gehen das Thema Cat-Friendly-Praxis an. Mehr wird nicht verraten und ich freue mich auf dich im Februar. Bis dahin, pass bitte gut auf dich auf, hab eine monstermäßig gute Zeit und bleibe gesund und flexibel. Alles Liebe, deine Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.